Uns ist regelmäßig der Kulturjournalist Claudius Seidel zu hören. Er ist einer der Kommentatoren bei unserer Frage des Tages. Und jetzt hat Claudius Seidel ein neues Buch veröffentlicht. Als ich das zum ersten Mal in der Hand hatte, war ich ein bisschen erstaunt über die Aufmachung des Buches mit dem Titel Anstiftung zum Bürgerkrieg. Aber darüber können wir jetzt reden, denn Claudius Seidel ist hier im Studio. Seien Sie willkommen.
Grüß Gott.
Mein Staunen kam daher, bei Ihren Kommentaren kommen Sie mir immer so erfreulich zivil vor, aber jetzt, also das Buch hat ja nicht nur diesen bürgerkriegerischen Titel, sondern neben Ihrem Namen sind da so kleine Kanonen aufgestellt, als ob Claudius Seidel gleich richtig losballert. Wie kommt das denn?
Also die kleinen Kanonen sind, glaube ich, eher das Werk des Grafikers, der die Covers macht.
Nicht von Ihnen bestellt.
Ist nicht unbedingt von mir bestellt, speist sich aber schon, wie soll ich sagen, aus der grundsätzlichen Haltung des Verlags, dass man ein bisschen Unruhe stiften, ein bisschen Wirbel machen, ein bisschen Krawall erzeugen, dass das schon auch die Aufgabe eines solchen Buchs sein soll.
Das ist die Edition Tiamat von Klaus Bittermann, der Verlag, ne?
Genau, ein sehr, sehr guter, sehr kleiner Verlag, der im Grunde von Klaus Bittermann allein gemacht wird und der sich gerade im Moment extrem hohe Verdienste, finde ich, einhandelt, indem er gerade so zum Thema Antisemitismus, Postkolonialismus und so fantastische Bücher herausbringt. Unbedingt lesenswerte Bücher.
Und dieser Text oder dieser Titel Anstiftung zum Bürgerkrieg, so heißt aber eben auch der erste Text in Ihrem Buch, mit dem das Buch aufgemacht wird. Was steckt dahinter?
Dahinter steckt natürlich nicht unbedingt, dass ich meine Leser zum Bürgerkrieg anstiften will, sondern dieser Text handelt ja davon, sozusagen von einer allgemeinen Meinung, die permanent mit dem Finger auf die Elite, die in Berlin, die Blase, den Elfenbeinturm zeigt und behauptet, diese Leute wollen euch bevormunden, sie wollen euch sagen, wie ihr leben sollt, sie wollen euch alles Mögliche verbieten und so. Kurz und gut, eine Haltung, in der der politische Gegner nicht mit Gegenargumenten bekämpft wird, sondern indem er grundsätzlich delegitimiert wird. Argumente braucht es gar nicht für die Leute, gegen die sich der Text richtet, sondern aus uns spricht das Volk, und wenn aus uns das Volk spricht, brauchen wir keine Argumente. Und dann, das kulminiert dann halt in so Sätzen wie dem mittlerweile berühmten Aiwanger-Satz, wir holen uns die Demokratie zurück. Und da gibt es eben eine Passage in dem Text, die sagt, ich glaube schon auch nicht, dass diese Leute den Bürgerkrieg wollen, aber warum zur Hölle klingen sie so?
Ja, Sie fragen sich ja auch, woher diese bürgerkriegsreife Wut kommt und dieses nicht zu besänftigende Ressentiment. Was denken Sie denn, woher das kommt?
Ich glaube, es ist einfach sehr populär. Sagen wir es einfach mal so, niemand will den Leuten ihr Schnitzel, ihre Flugreise oder was es sonst noch alles, ihr SUV wegnehmen, aber sehr viele Leute sagen, wir müssen unser Leben ändern, wenn dieser Planet oder wenn die Menschheit einigermaßen gut überleben will. Wenn man einfach nur sagt, ich pfeif drauf, ich verbrenne das Benzin, ich verschmutze die Welt, dann ist es natürlich eine schäbige, eine kleinherzige, irgendwie eine auch gegenüber den Nachkommen böse Haltung. In dem Moment, wo dieselbe Haltung sich aber als Widerstand gegen eine scheinbar allmächtige, woke, grüne Elite verkleidet, wird plötzlich was Heroisches draus, aus dieser eigentlich schäbigen Haltung. Und deswegen ist das so populär. Deswegen geht es nicht um den Austausch von Argumenten. Der Austausch von Argumenten, der zivile Streit und Wettbewerb der Argumente würde zu ganz anderen Ergebnissen führen und würde die Leute, die auch weiterhin die Welt verpesten wollen, längst nicht so gut aussehen, wie wenn sie sagen, wir sind im Widerstand.
Ja, ja. Das nehmen Sie auseinander im ersten Text dieses Buches. Das sind so insgesamt 40 Texte, die kommen alle aus Ihrer Zeitungsarbeit für die FAZ oder auch die FAS, stammen aus den letzten 4, 5 Jahren. Wie ist das eigentlich für Sie, weil Sie ja, wie wir hier beim Radio, auch für ein vergängliches Medium arbeiten, eben die Tageszeitung, dass jetzt so ein Buch da ist, dass die vergänglichen Texte doch bleibend versammelt?
Das ist natürlich auf der einen Seite genau das, wovon man träumt. Dass der Verleger daherkommt und sagt, komm, machen wir mal wieder ein Buch. Natürlich träumt man davon, natürlich freut man sich. Auf der anderen Seite muss man einfach sagen, für den Moment zu schreiben, ist nicht nur Elend, sondern ist einfach Glanz. Geistesgegenwart, Zeitgenossenschaft, das ist schon auch doch die Droge, nach der wir Journalisten irgendwie süchtig sind. Also so, irgendwie mit Eingreifen meine ich jetzt nicht unbedingt, dass es Sinn und Zweck journalistischer Texte unbedingt sei, die Politik zu verändern oder so, aber eben einzugreifen in das Gespräch der Gegenwart, da paar Argumente, Pointen, Geschichten hineinzuspeisen. Das ist eigentlich Vergnügen oder Befriedigung genug. Und trotzdem ist es sehr, sehr schöner Überschuss, wenn daraus ein Buch wird. Ich sag Ihnen aber auch eins, solche Bücher sind nicht gerade Bestseller. Also da verkauft sich, ich meine, wenn sich 1000 verkaufen, dann ist,
glaube ich, schon zufrieden.
Da bin ich aber, ja, da bin ich ja happy, da bin ich, ja.
Eine Geschichte, die Sie erzählen in diesem Buch, ist eine Geschichte über die heimliche Hauptstadt Deutschlands. Und da gibt es dann wieder eine Überraschung für mich, denn die heimliche Hauptstadt Deutschlands liegt im Osten, liegt im Land Brandenburg und ist Potsdam. Warum ist denn Potsdam die heimliche Hauptstadt bei Ihnen?
Ja, oh Gott, ganz pointiert und in einem Satz kann ich darauf nicht antworten. Ich kann sozusagen nur empirisch darauf antworten, weil eben relativ viel mächtige, reiche, aber vor allem mächtige und einflussreiche Leute sozusagen, die das Berliner Machtspiel mitspielen, zugleich ihren Wohnsitz, ihre Residenz, möchte ich mal anspruchsvoll sagen, in Potsdam haben und weil, was ich eben so interessant finde, jetzt, ich muss das jetzt erstmal gar nicht werten, weil sie sich dabei mit ihrem vielen Geld und ihrem großen Einfluss sozusagen auch Potsdam so zurechtbauen, so quasi zur,
so neobarock ausstaffieren,
ja, zum preußischen, zu einer preußischen Idealstadt oder so. Das geht natürlich nicht mit einer wirklich großen Stadt. Also, so kann man mit Berlin, so kann man auch mit München. In München nicht herrschen. Dort ist sozusagen das Volk zu mächtig. Aber in Potsdam sind die Verhältnisse einfach so. Das hat mir meine Agentin Franziska Günther, eine geborene und gelernte Potsdamerin, erklärt, dass relativ häufig in Potsdam eben nicht die Wahl war, bauen wir das Alte nach, bauen wir oder bauen wir was Modernes, sondern die Frage war, lassen wir uns das Pseudo-Alte spendieren von diesen reichen Leuten oder kriegen wir gar nichts? Und dann entscheidet sich Potsdam eben tatsächlich alles in allem sozusagen für die eigene Umgestaltung im Dienst dieser Leute. Und man muss fairerweise dazu auch sagen, der Geschmack dieser reichen Leute entspricht im Wesentlichen dem Geschmack der Massen. Also, ja.
Sie schauen aber in dem Text doch auch mit einiger Skepsis darauf, dass ja auf dieses Bild, was da Deutschland, also die deutsche Elite, die sich da in Potsdam angesiedelt hat, von sich selbst und von der deutschen Gegenwart entwirft, eben mit diesen vielen Zitaten aus der Vergangenheit. Das macht sie ja auch nicht so richtig glücklich, ne?
Nein, ich betrachte gerade als Bayer, betrachte ich das natürlich als mit großer Skepsis. Also gerade als Bayer, der von sehr weit weg kommt, habe ich durchaus Interesse an der DDR-Vergangenheit von Potsdam. Nicht, weil ich dem Sozialismus hinterher trauere, sondern weil es halt das ist, was ich nicht kenne, was für mich irgendwie einen Reiz ausmacht, was für mich das Bedenkenswerte ausmacht, sozusagen den gefälschten Barock, den kenne ich im Zweifelsfall auch aus meiner westdeutschen Heimat. Und das andere, warum man dann durchaus auch mit der Bevölkerung irgendwie ganz guten Draht findet zu den Autochtonen Potsdamern, DDRlern, ist der, auch wir Bayern sind ja nicht wirklich repräsentiert im Bild, das die Bundesrepublik von sich selber malt. Da sind wir ja auch die Exoten. Der Unterschied ist nur, wir legen auch Wert drauf. Mhm. Wir legen Wert auf die Differenz. Wir wollen gar nicht repräsentiert sein im allgemeinen deutschen Bild. Aber sozusagen Bayern ist auch irgendwie außen, nur wenn nicht gerade Oktoberfest gefeiert wird.
Die Ostdeutschen wurden ja schon mit Migranten verglichen. Dass sie jetzt auch noch mit Bayern verglichen werden, ist eine überraschende Worte.
Damit haben sie sicher nicht gerechnet.
Ja, aber denke ich auch. Ja. Und sie stellen sich hier als Bayer vor, weil sie in Würzburg geboren wurden, in München studiert haben, lange in München gearbeitet
haben. Den größten Teil meines Lebens habe ich tatsächlich in München verbracht.
Ja. Sie haben auch mal ein Buch geschrieben über den Münchner Filmregisseur Helmut Dietl, der Mann im weißen Anzug. Ja. Als ich das gelesen habe, habe ich auch so gedacht, so im Herzen ist der Herr Dietl doch eigentlich Münchner geblieben, weitgehend. Wie gehen Sie denn um mit dem grimmigen Schicksal, das Sie hier jetzt schon so lange nach Preußen verschlagen hat?
Das ist kein grimmiges Schicksal. sondern das ist einfach nur interessant. Also, und wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, dann muss man doch sagen, im Widerspruch zum Genius Loki lebt sich's ganz gut. Sozusagen, man kommt mit einem gewissen, wie soll ich sagen, mit einer gewissen anti-russischen Skepsis, kommt man ganz gut durch die Berliner wie durch die Potsdamer Welt hindurch.
Davon leben ja auch einige Ihrer Texte, genau. Denn auch zu den ja wirklich nicht immer idealen Zuständen in Berlin, sagen wir es mal so, haben Sie auch Texte geschrieben. In diesem Buch Anstiftung zum Bürgerkrieg in der Edition Tiamat erschien, das Buch mit 260 Seiten von Claudius Seidel. Vielen Dank fürs Buch und fürs Gespräch.
War mir eine Freude. Danke für die Einladung.